Bayern, Bamberg, Berlin, Baskets, Bayreuth, Bremerhaven, Bießen, Bonn, Ludwigsburg. Das waren die Sieger des ersten Spieltags in der Basketball-Bundesliga. Ziemlich B-lastig alles. Wir sprechen mit dem CEO von Alba Berlin heute im Podcast Telekom Sport Abteilung Basketball. Guten Tag, Alex.
Guten Tag.
Guten Tag. Weißt du, was eine Schießwache ist?
Bitte was?
Eine Schießwache.
Nein.
Ich habe vorhin einen Basketballer gegoogelt und der hat nur einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag. Und bei meiner Google-Seite geht das dann so, dass an der rechten Spalte die ersten Sätze des englischsprachigen Wikipedia-Eintrags auf Deutsch übersetzt werden.
Aha, automatisch.
Mhm. Also ich habe da nichts eingestellt. Da steht halt ganz einfach, dass dieser Basketballer...
Ein Shooting Guard.
Ja, genau. Der spielt Schießwache und kleinere Position.
Das Schießwache ist...
Schon interessant.
Solltest vielleicht dein Handy auch lautlos stellen.
Aber dann habe ich keinen Kontakt zu unserem ersten Gesprächspartner am heutigen Tag. Der kommt erst gleich. So, worum geht's? Erster Spieltag ist in den Büchern, heißt es. Früher sagte man das so. Heute sagt man wahrscheinlich, dass der erste Spieltag ist im Smartphone oder im digitalen.
Im Streaming-Archiv.
Im Netz.
Erstes Spiel des Jahres, das heißt jetzt gar nichts, ne?
Hat's gar nichts.
Oh, wer war das denn?
Ja,
komm mal. Also, er hat verloren.
Er hat verloren, ja. Wer war's denn?
Oh, da geht ja schon los. Trivia nach einer Minute und 30 Sekunden. Er sprach recht schnell, er war deutsch. Wer hat denn verloren alles? Also ich könnte jeden durchgehen, der verloren hat.
Mach nochmal. Er ist ein Neuzugang der Liga.
Ein Neuzugang der Liga.
Erstes Spiel des Jahres, das heißt jetzt gar nicht, ne?
Wow. Das schaue ich nicht.
Das ist hart. Er kam vom College.
Da
kamen ja ein paar.
Oh, nee, weiß ich nicht.
Christian Sengfelder,
der alte Sängerknabe.
Von den Basketball-Löwen Braunschweig.
Von den Basketball, welchem College war der denn?
Der war auf Fordham.
Fordham?
Fordham heißt das, glaube ich. Fordham University. Nee, er hat 3 Jahre Fordham University gespielt und dann 1 Jahr Boys State University.
Weißt du denn, wer in Williamstown, South Australia geboren wurde?
Williamstown, South Australia. Spielt ein Kreisheim.
Wow, du bist...
Matchen?
Ja, du bist zu schlau. Ich muss das anders machen.
Jetzt hatte ich wirklich nur Glück.
Der hat auch schon bei Lietuvos Rytas Vilnius gespielt.
Ja, ich weiß. Der hat überhaupt nur in Litauen gespielt vorher, oder?
Bei den Sydney Kings, ja. Die Mannschaft kenne ich sehr gut, weil das sind diejenigen, wenn man morgens Basketball wetten will, um 9:30, dann spielen die Sydney Kings.
Ja, okay.
Und irgendwelche Philippinen.
Das ist natürlich perfekt.
Ja. Schönes erstes Wochenende hatten wir.
Genau, und wir sind bei Ben Matchen, das ist der erste Topscorer der Easy Credit BBL in dieser Saison.
Er kriegt den Caron Johnson Gedächtnis Award.
Wow.
Falls du dich erinnerst.
38 waren das.
Ja, das war Wahnsinn. Erstes Spiel, als er ganz neu war in Deutschland.
Aber Kreilz haben wir trotzdem verloren.
Sie haben verloren.
Und er hat 31 Punkte gemacht. Er ist 33 Jahre alt.
Ja, das hat mich dann auch überrascht, als ich dann mal geschaut habe, wer das so ist.
Und er wiegt 92 Kilo bei 1,93 Größe. Ist das meines Erachtens das Übergewicht?
Das klingt so ein bisschen, ja.
Oder?
Ja.
Ich habe mal gelernt, wenn man 1,93 ist und... Dann ist, glaube ich.
Ich bin 1,93.
Ja? Mhm. Dann ist Normalgewicht 93 Kilo und Idealgewicht ist 10% weniger.
Aha.
Also 93 minus 10, 83. Ja, du wiegst ja eben nur 52 Kilo.
Nee, ein bisschen mehr ist schon. Aber 54. Das geht mir jetzt alles viel zu weit.
Also Ben,
wie viel wiegst du denn?
Ich wiege. Mein Idealgewicht ist übrigens, ich bin 1,80 groß. Und am wohlsten fühle ich mich bei 80 Kilo, also bei meinem Normalgewicht.
Das ist That's What She Said in Reinkultur.
So, erster Spieltag. Alex, du hast diesen Spieltag aufgearbeitet in deiner dir peniblen Art und Weise, detailversessen.
Genau.
Was ist dir aufgefallen?
Also ich habe auf der Herfahrt im Auto unser neues Magazin geschaut. Das war die Vorbereitung. Nee, ich habe schon ein bisschen geschaut.
Weißt du, was die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle gemeinsam haben?
Die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle? Mhm. Ist das Retrivia-Ad?
Ja, das ist so ein bisschen albernes Trivia.
Ach, ich bin schockiert. Die ersten fünf Mannschaften...
Ja, ich glaube, du guckst jetzt bei der Easy-Seite oder wo guckst du?
Ich gucke bei der Easy-Seite, genau. Also Berlin, ganz klarer Tabellenführer. Also
souverän. Wer ist auf zwei?
Ja. Oldenburg?
Oldenburg? Ach so, die haben das so gemacht. Na gut, dann klappt's nicht. Ich bin auf einer anderen Seite. Berlin, Bayern, Bayreuth, Bremerhaven, Bamberg.
Die fünf großen
Bs. Die fünf Bs. Und Oldenburg natürlich, das sind dann die Baskets, also die sechs Bs.
Oh Mann.
Der Wahnsinn geht weiter.
Ich habe dich gewarnt, dass wir heute vielleicht nicht das allerhöchste Niveau erreichen werden.
Aber warum ist das so?
Weil.
Vielleicht sollte ich dir die Fragen stellen.
Ja, dann stell mir eine Frage.
Wo warst du denn am Wochenende? Nee, sag zuerst weil. Warum denn weil? Warum wird es wahnsinnig heute?
Manchmal hat man auch so Tage, wo man denkt, ich glaube, heute läuft irgendwas aus dem Ruder oder so eine komische, ja, weil man einfach nicht so richtig ernst bleiben möchte.
Du möchtest nicht ernst bleiben?
Nö, irgendwie nicht.
Aha, okay.
Es ist auch ein langer Tag heute. Heute wird ja auch noch der Eurocup stattfinden.
Ja, jetzt offiziell.
Bei Telekom Sport.
Du kommentierst heute, wo spielen sie denn, zu Hause oder auswärts?
Sie spielen bei Roter Stern.
Ja, du bist wirklich top vorbereitet. Mit Mike Zirbis.
Mit Mike Zirbis.
Die ja schon Podgorica vernichtet haben in, ich glaube, im Äquivalent zum Supercup, kann das sein?
Ja, aber das hilft nichts. Sie werden in dieser Saison
Eurocup spielen.
Mhm. Und das ganz große Ziel ist natürlich die Rückkehr in die Euroleague.
Ich glaube, das würde unsere Freunde in Spanien auch freuen, wenn Belgrad wieder dabei ist stattdessen.
Warum?
Naja, Podgorica ist jetzt nicht der glamouröseste aller Standorte. Ja. No offense, liebe Bewohner von
Podgorica. Die haben einen super Kader übrigens, die Belgrader, finde ich.
Also
ich glaube, dass Ulm keine Chance hat, sage ich jetzt ganz ehrlich.
Mhm.
Joe Ragland spielt da und hier Stratos Peperoglu, der Klinkenmann von draußen, Zirbes, die sind alle übrigens größer als 2,60 Meter. Die sind riesig. Und die Ulmer sind nicht groß.
Nee, die sind nicht besonders groß. Und sie spielen quasi mit drei Point Guards. Du warst in Ulm?
Ja.
Ja. Also es gibt Easy Akpina, es gibt Per Günther, es gibt den neuen Patrick Miller, der auch nur 1,83 ist und ein unfassbares Kraftpaket.
Sehr lustig, was ich erfahren habe, ist, dass der darf kein Kraftpaket.
Das habe ich auch gehört, ja.
Der hat unfassbare Muckis, der ist, ob der mal in so eine Kreatindose gefallen wäre.
Aber er sagt selber, er trainiert nicht.
Nee,
ja.
Der hat irgendwas, also weiß ich nicht, der darf kein Krafttraining machen, weil sonst würde der sich kaum bewegen können.
Ja, der ist wirklich brutal.
Der ist,
was war denn dein Eindruck von ihm? Bisschen wild?
Ja, also im Grunde, natürlich will er gerne zum Korb ziehen, weil er einfach so kräftig ist. Ne? Und er ist auch nicht, so langsam ist er auch nicht. Er hat halt keinen Wurf.
Ne?
Das ist immer
schwierig.
Das ist dann schwierig. Ne? Wenn du weißt, der kann nicht richtig, der wirft nicht, dann weißt du ja, er zieht zum Korb. Also weißt du auch, wie du ihn verteidigen musst. Und er hat schon einige wilde Korbleger da hingelegt. Also irgendwie, glaube ich, ein guter Typ. Aber
ich glaube auch, also...
Ich glaube, er ist etwas leicht ausrechenbar. Aber vielleicht ist er, also er soll ja auch vorbereiten, er soll ja nicht nur scoren, er soll ja vor allen Dingen auch vorbereiten. Und der neue, dieser Javonte Green,
ja,
das ist natürlich ein
Mega-Athlet.
Mega-Athlet und der war natürlich, also der hatte, glaube ich, einen Puls von 400.
Ja.
Der war
aufgekratzt.
Der war total aufgekratzt. Der ist da rein ins Spiel und ich dachte, der zieht gleich die Tapeten von der Wand. Das ist ja Wahnsinn.
Gutes Spiel auch gemacht, gut 4 Turnovers.
Ja, Ballverluste. Mhm. Also auf jeden Fall waren die Ulmer bereit zu spielen und haben auch teilweise
ließen sich gut abschütteln.
Nee.
Ja, das also
aber
Defense definitiv mehr im Fokus, wie es scheint.
Aber überragend war Jovic auf Bayerns Seite. Der wusste immer zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun und zu lassen hat. Ganz stark.
Also wenn Jovic mal eine Saison fit bleibt. Ich glaube, wir haben ja den wahren Jovic eigentlich noch nicht gesehen
in Deutschland.
Und das war letztes Jahr wirklich geprägt von vielen kleinen Verletzungen oder auch mal einer größeren. Ja. Und trotzdem aber viel gespielt, vielleicht auch durch Verletzungen gespielt oder nicht ganz auskuriert.
Also die Bayern, da ist natürlich noch jede Menge Potenzial. Ne? Also der, dann soll der Neue, der kommt ja auch jetzt noch, Derrick Williams.
Das haben wir letzte Woche noch gar nicht thematisiert.
Der
ist er denn schon offiziell jetzt? Man weiß es nicht. Also
ja, ich glaube nicht. Der muss ja nur noch einmal aufs Fahrrad ein EKG machen und dann fertig. Und wenn er da nicht vom Stangerl fällt, ist der halt, warum sollte er? Der wird schon den Medizintest bestehen. Der war halt krank letzte Woche. Und da konnte er keinen Medizintest machen. Jetzt ist er fit. Und ich denke, er braucht noch 3 Wochen, um so ein bisschen reinzukommen. Und natürlich die übliche Anpassungszeit, was die Spielweise angeht.
Ja, ganz klar. Ganz klar. Also das jetzt noch ein bisschen jahrelang wild. NBA, dann ein bisschen China gezockt.
Genau, der kriegt natürlich am Anfang 5 Fouls in 3 Minuten, weil er nicht weiß, was er so machen darf hier.
Ja, oder er ist überrascht, dass ihm keine Fouls gecallt werden. Geht in beide Richtungen.
Oder in beide Richtungen, genau.
Wusstest du, dass in China im 4. Viertel nicht 2 Amerikaner auf dem Feld sein dürfen? Ich glaube, so habe ich es richtig im Kopf.
Ich muss dazu was sagen. Es heißt wirklich China. Nicht China.
Ach so, ja gut. Das hatten wir doch letztens mit Tibor Pleiss.
Ja, also es dürfen im letzten Viertel nicht 2, sondern 3 Chinesen mit dem Kontrabass auf dem Feld stehen. Ja. Wir müssen unseren ersten Gesprächspartner anrufen.
Ist es schon soweit?
Ja, wir wollen 1 fortsetzen in dieser Saison mit dem Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Nämlich,
dass wir nie ein Thema abschließen.
Dass wir unsere überbordende Pünktlichkeit. Ich liebe pünktliche Menschen.
Und deswegen magst du mich also?
Ja, was damit zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht.
Und wir müssen uns noch ein bisschen finden, denke ich.
Ja, wir werden immer pünktlich sein. Also wir sind wahnsinnig pünktlich mit unseren Anrufen.
Das stimmt.
Und jetzt rufe ich hier an bei unserem ersten Gesprächspartner, der auch zu einem der Bs gehört, die wir gerade kurz angesprochen haben. Geht sofort los.
Sein Nachname beginnt sogar mit B.
Wenn du heute schon. Damit schränken wir das Ganze schon ein. So, und da sind wir bei Marco Baldi von Alba Berlin. Marco, schönen guten Morgen in dem Fall noch.
Guten Morgen.
Ich komme nur so ein bisschen durcheinander. Alex ist natürlich an meiner Seite, das ist kein Geheimnis, auch für dich. 2 Menschen werden dich befragen. Deine Position, wir sagen immer CEO von Alba Berlin, weil das klingt ja auch geil, ne, der Titel CEO. Ist das wirklich so? Also nennst du dich CEO?
Chief Executive Officer.
Oder wie heißt die offizielle Bezeichnung?
Mir ist das völlig wurscht, ehrlich. Also im Handelsregister ist Geschäftsführer eingetragen. Irgendwann mal, weil das ja alles international ist, wurde CEO draus.
Ja.
Manche nennen mich Manager, manche nennen mich, weiß ich nicht, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht.
Völlig wurscht, ne? Also ich völlig bleibe wurscht. Dann für diese Saison bei CEO. Und ich werde keinen anderen CEO nennen, nur dich.
Dann ist gut. Ja? Also dann mache ich das ab jetzt auch so.
Bin ich dann CEO? Nee.
Du bist Chefkommentator.
Nein, das bin ich auch nicht. Du, also genug rumgeflaxt. Erster Spieltag ist eingetütet. Hast du irgendwas schon gelernt aus diesem ersten Spieltag, was die Liga angeht, was Alba Berlin angeht, was die Saison angeht? Was ist dir aufgefallen?
Gelernt ist, glaube ich, zu viel. Ich war natürlich erstmal sehr gespannt, wie wir uns aus der Affäre ziehen. Ich brauche jetzt nicht zum 16. Mal zu betonen, was für eine Art Vorbereitung wir hatten. Ging auch anderen Teams so. Wir hatten natürlich auch, glaube ich, mit Jena dann einen relativ dankbaren Gegner, weil das zwar einerseits ein sehr gefährlicher Gegner ist, weil die eine hohe Spielstärke haben. Ich sag mal, eine Veteranenspielstärke, das bedeutet, wenn die riechen, dass da was geht, dann wird es schwierig. Das haben sie auch mal vor 2 Jahren schon bewiesen, haben uns in der eigenen Halle geschlagen mit einer sehr ähnlichen Mannschaft. Wenn sie aber merken, heute geht nicht so viel, dann lassen sie es auch mal ein bisschen laufen. Und das hat uns natürlich dann Tür und Tor geöffnet für sehr viel Spielfreude, für Selbstvertrauen, für junge Spieler, die reinkommen. Und das war natürlich als Auftakt sehr, sehr gut. Auch die Zuschauer wurden da natürlich sofort reingeholt, weil das spektakulär war, schnell war. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich da schon irgendeine Erkenntnis habe, weil wir spielen heute Abend gegen Bursa. Das ist ein Top-Team aus der Türkei. Da wird die Lage schon ganz anders sein. Aber wir meckern ja immer gerne ein bisschen viel in Deutschland und für den ersten Spieltag aus Alba-Sicht gibt es überhaupt nichts zu meckern.
Mhm. Das Bild, was Alba abgegeben hat, ist ja wieder mal, muss man sagen, sehr überzeugend gewesen, was so die Breite angeht. Also da war ein Sigma, ein Thiemann, ein Rokas Gidreitis, der sogar 100% war von der Dreierlinie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann eben auch noch Franz Wagner.
Oh ja.
Der 17-Jährige, der Bruder von Moritz Wagner. Und der steht hier jedenfalls, boah, auf der Easy Credit Seite, das muss es ja stimmen, soll noch talentierter sein als Moritz. Stimmt das?
Ja, dann stimmt es auf jeden Fall. Der wird dann nicht zu den Lakers gehen, sondern zu
den Golden State Warriors. Direkt zu Golden State.
Nummer 1 Pick.
Naja, wer weiß, wie das in 3-4 Jahren aussieht. Ich meine, jetzt ist ja Mo und LeBron sind jetzt bei den Lakers und wer weiß, wie das dann aussieht in 3-4 Jahren.
Und Isaac Bonga, darf man auch nicht vergessen.
Das ist wirklich skurril. Naja, Entschuldigung, wie konnte ich den unterschlagen? Ja. Entschuldigung.
Fährst du da mal hin jetzt diese Saison und schaust dir das an, was der Wagner ist? Jetzt momentan leider verletzt, ja, aber wenn der mal spielt, fährst du da mal hin und guckst dir das an?
Also ich sag's ganz offen und ich mag NBA-Spiele während der Saison überhaupt nicht. Und es, am Schirm, am Screen geht es noch halbwegs. Wenn man mal in der Halle sitzt, dann geht es eigentlich gar nicht mehr. Weil da ist wenig, ist gar keine Intensität drin. Und das ist sicher alles sehr spektakulär im Sinne von, wie das dargestellt wird, wie es präsentiert wird und sicher auch einzelne Aktionen. Aber für einen Basketball-Gourmet, für mich, der Intensität vor allem sehr schätzt, der Mannschaftsspiel schätzt, der auch Finessen, taktische Finessen schätzt, ist mir das ehrlich gesagt während der Saison ist mir das zu Lulli-Lalli. Also ich gucke mir das wirklich nicht an.
Das heißt, du guckst in dieser Saison verstärkt Euroleague, auch um dich auf die nächste Saison vorzubereiten, denn das könnte ja anstehen. Ne?
Genau, schön ganz überleiten. Ehrlich, das ist super überleit. Also und auch verbunden mit einer sehr hintertürkischen Frage. Nee, ich gucke Euroleague Basketball mit Abstand am liebsten. Mhm. Weil das vereint sich genau, diese Dinge vereinigen sich. Das heißt einmal eine wirklich hohe Spieler- und Spielqualität, aber dann halt auch jedes Spiel, ich übertreibe es ein bisschen, wenn es das letzte wäre. Es gibt ganz wenig Spiele, die man dann halt mal irgendwie laufen lässt, so vielleicht wie Jena jetzt bei uns, weil sie gemerkt haben, da geht heute nichts. Das gibt es in der Euroleague eigentlich nicht. Und in der NBA ist es eben auch so. Da gibt es so, man guckt und wenn dann halt nicht so, dann lässt man es halt laufen. Und das ist diese Intensität und dieses immer mit einem Hufen scharren und immer noch was rausholen und noch einen Kniff. Und der Trainer versucht noch was und der versucht. Also dieses Unbedingte, das liebe ich am Euroleague-Basketball natürlich auch gepaart mit der Qualität, die da ist. Und wir sind im Eurocup, das muss man auch so sagen, das ist gar nicht so weit weg. Das ist natürlich nicht in dem Limelight und das ist nicht die großen Schirmnamen, aber so weit weg ist es nicht. Nee. Und klar, wenn, um jetzt noch die Frage endgültig zu beantworten, jeder weiß, dass es auch ein paar Schwierigkeiten gibt, wenn man Euroleague spielt, weil die Dinge halt noch nicht mit der Fieber abgestimmt sind und nicht klar sind. Und auch für einen Club zu einer ganz, ganz großen Belastung werden können. Mhm. Wir spielen in Berlin auch in einer Arena, die eine gewisse Verfügbarkeit beziehungsweise Nichtverfügbarkeit hat. Also da kann man auch nicht frei hin und her springen. Also da gibt es schon so ein paar Dinge, die man sich noch genauer anschauen muss. Aber grundsätzlich wollen wir im besten europäischen Wettbewerb spielen. Und das ist ganz klar die Euroleague. Und für mich, wie gesagt, nicht nur der beste europäische.
Ja, das Ziel, also wir reden jetzt schon über Dinge, die natürlich eventuell in der kommenden Saison anstehen. Und wir sind gerade mal am Beginn der hiesigen Saison. Aber klar, wir haben das gleiche Gespräch, also wir haben dieses Gespräch mit dir ja auch am ersten Spieltag der vergangenen Saison geführt. Und ich weiß, dass du damals gesagt hast, sehr klar, also Halbfinale wäre schon eine Maßnahme. Und dann habt ihr eine super Saison gespielt, seid Vizemeister geworden. Gibt es auch jetzt so eine, ich will nicht sagen Vorgabe, aber Marschrichtung, dass du sagst, also alles unter Halbfinale wär echt doof?
Ja, das sage ich. Ja. Weil das, glaube ich, spiegelt auch so ein bisschen Infrastruktur, Budgets, Aufbau des Teams, Aufbau des Clubs, das spiegelt das alles so etwas wider. Das heißt aber natürlich dann trotzdem nicht, dass es irgendeine ansatzweise irgendeine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Wir haben im letzten Jahr eigentlich oft in allen Punkten ist es fantastisch gelaufen. Wir haben, das ist alles perfekt aufgegangen im Sinne von Spielerentwicklung, was dann auch in den Mannschaftsleistungen überging, was sich letztlich auch im Ergebnis wiedergespiegelt hat. Das hat uns wirtschaftlich auch geholfen. Wir haben alle Jugendmeisterschaften national gewonnen. Auch da wurde sichtbar, dass man da eben ganz vorne mit dabei ist und dass eine Durchlässigkeit dann auch zum Profiteam gegeben ist, weil sich da junge Spieler wie Tim Schneider oder andere gezeigt haben und auch gleich Rollen übernommen haben. Also da ist sozusagen alles aufgegangen und zusammengekommen, wie man sich das auch Jahre vorher schon die Weichen gestellt hatte und geplant hatte. Aber wie gesagt, man muss es sich Jahr für Jahr immer neu erkämpfen und erarbeiten. Unsere Positionierung stimmt, die steht. Und deshalb dürfen wir, glaube ich, auch ohne jetzt da arrogant zu wirken, sagen, ja, also Halbfinale, das ist schon ein Soll. Das wollen wir auf jeden Fall erreichen, aber dann ist natürlich nicht alles zu Ende, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Mhm. Und trotzdem wird es sehr, sehr schwer und muss sehr viel gut laufen, damit man dahin kommt. Mhm.
Was hat man denn, hat man irgendwas verändert im Vergleich zur vergangenen Saison oder hat man versucht, die Abgänge, wie jetzt so ein Spencer Butterfield zum Beispiel, 1:1 zu ersetzen mit dem gleichen Spielertyp oder hat man gemerkt, okay, da vielleicht noch darum schrauben, was sind so die Nuancen, die vielleicht doch anders sind?
Also wir haben zwei Dinge, wollten wir und die haben wir auch geschafft. Das eine war, dass wir das Gros der Leistungsträger halten. Und das zweite war, dass wir weitere junge Spieler an den Kader ranführen. Wir haben jetzt einen Kader von 17 Spielern. Davon sind 6 unter 20, die auch in Bernau noch spielen, also in der mit Doppellizenz in der Pro B, die da reinwachsen werden, natürlich auch Druck machen. Aus diesen 17 Spielern sind mittlerweile 8 Berliner. Das heißt, das Ganze kriegt auch ein Gesicht. Jetzt ist es nicht so wahnsinnig wichtig in einer Stadt wie Berlin, ob jemand aus Berlin kommt oder woanders her. Aber was wichtig ist, ist, dass das Programm aufgeht und dass die Leute und vor allem die jungen Spieler auch sehen, dass sie tatsächlich, wenn sie sich eben entsprechend ins Zeug legen, dass die Möglichkeiten und die Durchlässigkeit da ist, auch ganz oben anzukommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten haben wir natürlich mit Hermansson anstatt Grigonis oder auch anstatt Butterfield die Kreativität so ein bisschen mehr in den Backcourt verlagert. Das war ein absoluter Wunschspieler. Wie gesagt, wir haben den Kern gehalten, junge Spieler dazu, die auch im letzten Jahr teilweise schon da waren, auch wenn nicht in dieser Anzahl. Und dann haben wir, meinen wir, mit Johannes Thiemann und mit Kenny Ogbe, haben wir ein bisschen mehr Athletik dazu bekommen, als wir vorher hatten und haben mit Hermansson ein bisschen mehr Kreativität oder noch mehr Kreativität in den Backcourt verlagert anstatt vom Flügel, weil wir können jetzt mit Peno, mit Siva und mit Hermansson sind praktisch immer 3 Spieler oder 3 Point Guards, die auch zusammenspielen können und da natürlich ein bisschen andere Impulse setzen, als wenn das vom Flügel ausgeht.
Ist ja irgendwie so ein bisschen Mode geworden, also diese kleineren Aufstellungen. Wir haben das am Wochenende oder am ersten Spieltag genauer gesagt ja auch gesehen in Ulm. Die sind relativ klein und Würzburg zum Beispiel, aber eben auch Bayern München. Und das ist so ein bisschen, wo manche sagen, mein Gott, das ist jetzt auch eine Euroleague-Mannschaft und trotzdem haben die jetzt nicht so den ganz großen Spieler. Also die beiden Großen sind Devin Booker und Leon Radojevic. Ist das so ein Trend, den du auch zum einen bei euch feststellst, dass man das gar nicht so braucht? Man braucht nicht den 2,15 Meter Mann. Und wie gefällt dir dieser Trend zum Small Ball?
Ich glaube, den Trend gibt's. Der ist weltweit so, weil das Spiel einfach immer schneller wird und vor allem auch bei bestimmten Verteidigungsarten lange Leute zumindest vielleicht nicht eine Wahnsinnsschnelligkeit, aber zumindest eine sehr, sehr hohe Beweglichkeit haben müssen und Mobilität. Und das ist natürlich mit 2,15 Meter schwieriger herzustellen als mit 2,8. Ich glaube trotzdem, dass das Thema so ein bisschen überschätzt wird. Also Aito ist zum Beispiel ein Trainer, der sehr gerne auch mit langen Spielern spielt. Dennis Clifford bei uns mit 2,15 oder 2,14, der ist noch verletzt, der wird aber bald wiederkommen. Das war jetzt nicht so wie soll ich sagen, das war jetzt kein Kriterium. Mhm. Dennoch, das stimmt, die Tendenz geht klar in die Richtung. Ich habe das mir auch aufgefallen. Würzburg hat einen saustarken Backcourt, Ulm auch. Und die Clubs investieren sehr viel im Backcourt-Bereich. Und die langen Spieler oder die größeren Spieler sind dann eben in aller Regel diese mobilen, athletischen, eher vielseitigen Vierer, Fünfer, die auf beiden Positionen spielen können. Ich glaube, das ist modern und nicht nur modern, sondern auch effektiv. Und ich glaube, dass gerade Bayern so aggressiv, wie sie spielen und spielen wollen, mit Radojevic und Booker da natürlich genau das hat, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Einerseits, sie haben trotzdem eine Höhe, weil die sehr athletisch sind, auch blocken können, das Spiel verändern können. Wenn man da in die Zone kommt, dann ist es nicht so, dass dann kann man den Ball irgendwie ablegen. Da ist auch noch ein Lucic auf der 3 mit deutlich über 2 Metern mit einer Länge in der Athletik. Also das ist sicher ein gewisser Trend, aber ich würde es jetzt nicht überbewerten. Es ist immer auch eine Frage, was für Spieler kommen mit welcher Länge gerade raus. Aber eins ist klar, Spieler, die lang sind, werden in Zukunft immer auch eine gewisse Mobilität mitbringen müssen, sonst wird es schwierig, auf dem höchsten Niveau sich zu etablieren.
Du hast gerade die Bayern schon angesprochen und bist da ein paar Positionen durchgegangen. Das ist natürlich ganz klar euer großer Konkurrent. Jetzt ist es so, Bamberg ist, wenn man so will, erstmal böse gesprochen von der Bildfläche verschwunden, aber da ist auch ein massiver Umbruch. Und manche befürchten oder glauben, dass jetzt die Bayern-Dominanz kommt. Die haben jetzt sozusagen den Euroleague-Kader hingestellt, wie vor 3 Jahren die Bamberger, die dann ja auch 3-mal Meister geworden sind. Glaubst du auch, dass es diese Dominanz geben könnte der Bayern, all dieweil sie jetzt auch ihren Etat nochmal um 10% angehoben haben, weil sie den Kader verbreitert haben? Oder denkst du dir, naja, es könnte am Ende der Saison, wenn die ganze Euroleague-Belastung ist, muss das nicht unbedingt so sein, dass das ein absolut dominanter Club ist?
Also zunächst mal, die wirtschaftliche Dominanz hat Bayern schon jetzt ganz, ganz klar aufgebaut. Das ist ihre Corporate Identity im Fußball und das haben sie jetzt auch im Basketball übernommen. Es gibt eine klare Ausrichtung, auch vorgegeben vom Präsidenten, holt den Titel, seid ganz vorne mit dabei und ich besorg das Geld, das wir dafür brauchen. Und damit sind sie jetzt schon wirklich deutlich an der Spitze, weil auch Bamberg, die natürlich, ja, wie soll ich sagen, sich anders finanzieren, da auch sehr abhängig sind von wollen wir das so weitermachen oder nicht. Und dabei jetzt nach eben vielen Jahren alles oder sehr vieles richtig machen und ganz, ganz hohes Investment, ist da jetzt ein bisschen die Luft rausgegangen. Und nur um auf Bamberg kurz einzugehen, ich denke trotzdem, dass sie in diesem Jahr deutlich stärker werden als im letzten Jahr. Mhm. Und die würde ich auf gar keinen Fall abschreiben. Übrigens wie einige andere auch nicht. Deshalb sehe ich die Bayern auch nicht als unser Hauptkonkurrent, unseren Hauptkonkurrenten. Die sind tatsächlich wirtschaftlich allen weit enteilt. Sie haben da Möglichkeiten, da kommen andere nicht hin. Aber wir sind halt in einer anderen Sportart hier. Mhm. Und wir spielen Playoff. Ich glaube, diese Doppelbelastung wird Bayern locker wegstecken, weil zu den Playoffs hin wird dann wieder die Möglichkeit, wenn sie sich nicht fürs Final Four qualifizieren. Und das glaube ich, ist möglich, aber das ist, wissen wir, wie schwer das ist. Ich glaube, dass Bayern auch übrigens in der Euroleague eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann. Trotzdem werden sie sich dran gewöhnen müssen, wie geht es jetzt eigentlich, wenn ich 2 Spiele die Woche habe, wo es immer um alles geht sozusagen. Mhm. Das wird nicht ganz einfach, aber sie werden das physisch und ich glaube auch mental werden sie das locker wegstecken. Der Kader ist absolut qualitativ hochwertig und auch tief genug dafür besetzt. Was halt unsere Sportart komplett anders macht als Fußball, ist nun mal Playoff. Ja. Und Playoff verändert alles. Und Playoff verändert auch die Mentalität. Und das insofern kann man schon mit einer Überzeugung, die man über eine Saison wirklich bauen muss, mit einem Selbstbewusstsein, das man sich da aufbaut, mit einer natürlich vor allem Spielstärke und Klasse, die man sich aufbaut, über eine Saison, kann man dann ein Momentum für sich nutzen und das sozusagen das Unmögliche schaffen, was im Fußball nicht möglich ist oder nicht möglich wäre. das ist nicht jetzt das Schreien oder das Pfeifen im Walde, weil, oh Gott, wie furchtbar wird das alles sonst werden, wenn es nicht so ist, sondern daran glaube ich ganz fest. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon gesehen. Mhm. Schon im Halbfinale hatte Bayern Probleme und wir auch. Ja. Und insofern, wie gesagt, glaube ich nicht an so eine spielerische Dominanz. Eins ist allerdings klar, die wirtschaftliche Dominanz ist gegeben und Bayern hat sich ja längst auf den Weg, ich will nicht sagen weg aus Deutschland oder aus der BBL, aber ganz klar Richtung europäische Spitze gemacht. So ist das Invest ausgelegt, so ist das Team ausgelegt und ist auch die mittlerweile formulierte Zielsetzung, auch wenn man da natürlich noch ein bisschen vorsichtig ist, weil man auch die Größe der Aufgabe kennt. Und natürlich wird es da sehr, sehr schwer werden, mitzuhalten. Aber wie gesagt, aufgrund der Spezifika, die unser Sport hat, glaube ich, wird so eine Dominanz, wie wir es aus dem Fußball kennen, im Basketball nicht geben.
Ja, sportlicher Erfolg ist natürlich zwangsläufig immer mit dem Budget und mit finanziellen Mitteln verbunden. Wenn man jetzt sagt, so wie du gerade, ihr wollt natürlich auch irgendwann mal im höchsten europäischen Wettbewerb spielen, muss dann ja auch nochmal budgetär bei Alba irgendwas passieren, wenn man dann nicht in der Euroleague rumgeschubst werden will. Käme dann unter Umständen vom Hauptsponsor oder nochmal neue Impulse, so will ich es mal nennen, oder von anderen Sponsoren, wenn man dieses Ziel erreichen sollte? Oder muss man dann tatsächlich mit dem auskommen, was auch momentan zur Verfügung steht?
Also bei uns war es eher immer andersrum. Das heißt, wir haben vorgelegt und dann ist das Interesse gewachsen und so konnten wir das dann finanzieren. Ich will mal ein Beispiel sagen. Real Madrid hat im letzten Jahr 15 Millionen als Euroleague-Sieger übrigens, 15 Millionen Einnahmen gehabt und hat 44 Millionen Ausgaben gehabt. Im Jahr davor war Fenerbahce als Euroleague-Sieger sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ungefähr fast 30 Millionen Miese pro Jahr. Also wir sind bei den Einnahmen übrigens, wenn ich EV, GmbH und alles, was wir jugendprogrammmäßig unternehmen, zusammenrechnen, sind wir gar nicht so weit weg. Mhm. Aber bei den Ausgaben sind wir Lichtjahre entfernt. Jetzt ist es aber so, dass wir halt so nicht arbeiten können. Also wir haben eben keinen Mäzen oder keinen Fußballclub oder keine Kommune oder keinen weiß ich nicht wen, der irgendwelche Lücken füllt. Hauptsache wir gewinnen oder Hauptsache das läuft gut. So ist Alba nicht aufgebaut. Mhm. So versteht sich auch unser Hauptsponsor und Hauptgesellschaft.
Das macht ja auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, so zu denken. Ich meine, das ist ja wirklich absurd, was da oft passiert bei.
Ja, aber ich muss es so deutlich sagen. Oh, ja. Das muss man wissen. Weil das in Europa, übrigens nicht nur im Basketball, das ist mittlerweile auch im Fußball so, da gibt es Ausnahmen. Bayern München ist eine Ausnahme, muss man klar sagen. Die haben sich das erwirtschaftet über viele, viele Jahre im Fußball. Aber da sind große Investoren drin, mit welcher Absicht und welcher Intention auch immer. Und da ist das wirtschaftliche Ergebnis, was man in einem Jahr abliefern muss, also das Unternehmerische ist da eigentlich, spielt keine große Rolle. Und das ist im Basketball, ob ich ZSK Moskau nehme, kann ich durch alle Spitzenclubs gehen, Panathinaikos, Olympiakos, egal wen wir da nehmen, da gibt es eigentlich kaum einen Club, der halbwegs sich so aus dem ernährt, was er selbst generiert.
Mhm. Aber ist das dann nachhaltiges Modell in der Euroleague, dass das immer so sein wird, weil es immer Mäzene geben wird? Also ist ganz klar, dass es nie so sein wird wie in der NBA, dass die sich über so krasse TV-Gelder refinanzieren können. Aber wenn man jetzt jedes Jahr hört, dass der Euroleague-Champion so viel draufzahlt eigentlich, ist das ein nachhaltiges Modell? Kann das ein nachhaltiges Modell sein überhaupt, dieser Closed Shop?
Da unterhalte ich mich mit Jordi Bertomeu seit ungefähr 15 Jahren drüber. Und er hat eigentlich grundsätzlich, glaube ich, eine ähnliche Meinung wie ich, dass ähnlich wie in der NBA im Prinzip die Clubs Wirtschaftsunternehmen sein müssen und auch eigentlich nur so viel, wie soll ich sagen, die Qualität nur so hoch sein kann, wie man eben auch wie die Qualität des Generierens und des sagen wir mal des Schöpferischen ist.
Genau, das ist ja nicht so.
Aber die Realität lehrt halt was anderes. Also nehmen wir Panathinaikos, wie ihr wisst, da gibt's die Familie Giannakopoulos, die seit ungefähr 25 bis 30 Jahren jedes Jahr zwischen 10 bis 15, wenn nicht noch mehr Millionen, den Club reinschmeißen. Mhm. Ohne eine Gegenleistung. Die haben vor vielen Jahren hat einer, ein Mitarbeiter oder der Geschäftsführer war es damals, hat einen Merchandising-Shop in Athen eröffnet und ist dann rausgeschmissen worden, weil der Präsident, also der Owner, gesagt hat, sonst denken die Leute noch, ich bereiche mich an meinem Club, wenn ich hier irgendwelche Sachen verkaufe. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Natürlich hat sich das jetzt mittlerweile auch etwas gewandelt, aber die Herangehensweise, das kann nicht unsere Herangehensweise sein. Und damit sind wir nicht die Guten. Es geht nicht um die Guten und die Bösen. Ich sage nur, so ist Alba Berlin nicht aufgebaut. Und wenn das dann bedeutet, dass man eben nicht in der Euroleague spielen kann, dann wird es so sein. Aber ich denke, wir können trotzdem in der Euroleague spielen. Weil man sieht, Clubs wie Kaunas, ja, die kriegen sie auch hin. Und die spielen sogar im Final Four mit dem wahrscheinlich dritt- oder viertkleinsten Budget in der gesamten Euroleague. Also das ist möglich. Mhm. Was man braucht, ist ein klares Programm und eine klare Strategie. Und ich glaube, wir haben unsere Positionierung. Ich denke, das steht. Und wir werden nie diejenigen sein, die jetzt alle sich zusammenkaufen können, wie sie es sich vorstellen. Und dann muss halt nur noch der richtige Trainer alles zusammenbringen und so. Sondern wir werden immer aufbauen müssen. Aber unterm Strich glaube ich auch, dass das wirklich ein sehr befriedigender Weg ist. Und ich persönlich hätte jetzt keine Lust, bei irgendwelchen Leuten permanent gute Stimmung zu machen, damit das Invest in irgendeiner Form weitergeht, auch wenn die sich vielleicht von dem Sport, um den es gerade geht, himmelweit von entfernt sind. Also wie gesagt, da hat jeder seinen Weg. Unser steht und damit, denke ich, haben wir auch die Möglichkeit, weiter nach vorne zu kommen und ganz nach vorne zu kommen.
Aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind und du Jordi Bertomeu ja lange und gut kennst, die FIBA Champions League Quali, da spielen auch deutsche Teams, ist gestern losgegangen. Die Nationalmannschaftsfenster kollidieren mit Euroleague Spielplänen. Eurocup Spieler werden abgestellt, ist das korrekt? Die kommen nach zu den Fenstern?
Ja, also so ist es zumindest derzeit geplant, ja.
Hast du denn irgendwas gehört, irgendeine Art Bewegung in diesem Streit aktuell? Oder werden
Nein,
wir noch?
Ich sage auch, aus meiner Sicht ist das eine klare, letztlich Achtung, philosophische Frage. Also wenn ich der Weltverband bin und mich verantwortlich fühle für die Entwicklung des Basketballs weltweit, dann kann ich nicht rangehen, irgendwas aufstellen, eine Struktur bauen und sagen, das gilt aber nur für die und für die gilt es nicht und für die vielleicht und die versuche ich unter Druck zu setzen, das geht so nicht. Dann muss ich die Klammer bilden. Das ist super anstrengend, weil im Fußball hat es übrigens auch funktioniert mit der FIFA, übrigens mit viel Gekratze und Geschrei und was weiß ich, aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Man darf nicht vergessen, im Fußball gibt es halt auch keine NBA. Ja. Aber trotzdem haben sie es hingekriegt. Was ich damit sagen will, es wird selbstverständlich nur mit der NBA funktionieren, weil die NBA gibt ja heute schon in vielen, vielen Bereichen den Takt an. Und am Ende muss ich eben die FIBA fragen, gucken wir da jetzt weiterhin tatenlos zu und die NBA macht halt, was sie will und die nehmen wir aus unseren Überlegungen raus. Hm. Und es gehen halt jedes Jahr 30, 40, 50 Spieler aus Europa, aus Ozeanien, aus anderen Teilen der Welt in die NBA, was ja dann wieder auch alle wieder betreffen wird. Und ich klammer das weiterhin aus und es interessiert mich nicht. Oder versuche ich wirklich den großen Wurf, und das, was aus meiner Sicht auch der Anspruch eines Weltverbands sein muss, dass nämlich er der Taktgeber ist und den starken Taktgeber versucht zu integrieren. Hm. Und selbstverständlich ist es möglich. Also wenn es im Fußball geht, dann geht es im Basketball auch, hundertprozentig. Das sind Weltsportarten, da ist ein großes Interesse. Da wird in jedem Land gibt es eine Profiliga. Das heißt, es gibt auch in jedem Land Interessen, immer auch verschiedene Interessen. Und es ist eine große Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber das ist die Aufgabe. Es gibt keine andere. Genau das ist die Aufgabe. Und dann kann man nicht auf einen Bertomeu oder auf den oder jenen zeigen, kann sagen, der muss doch. Weil ich habe ihm doch gesagt und der muss sich jetzt dem unterwerfen. Nee, die NBA unterwirft sich auch nicht. Die macht ihr Ding. Und die NBA wird immer offen sein für einen Dialog und für Lösungen, die vor allem, sagen wir mal, wirtschaftlich, kommerziell einen bestimmten Zugewinn bringen. Und das ist möglich. Also muss man halt angehen. Ist schwierig, aber es ist möglich. Mhm. Aber dieses Gezerfe, was wir jetzt haben, mit du bist schuld, nein, du bist der Böse, nein, du, und du musst doch die Spieler, und wenn ich das sage, schon weil ich es finde, musst du, also funktioniert es nicht. Also da werden wir keinen Schritt weiterkommen und wir werden auch den Konflikt nicht bereinigen können, solange dieser die Perspektive, der Blickwinkel sozusagen von der Bodenhöhe aus gemacht wird. Ein Weltverband muss sich da schon ein bisschen drohnenmäßig nach oben ziehen und den Blick von oben drauf kriegen, um dann wirklich gestalterisch letztlich da auch eine Lösung, eine gute Lösung im Sinne auch der Gesamtentwicklung zu finden. Weil am Ende wollen wir ja alle das Gleiche. Also wir wollen ja, dass sich Basketball weiterentwickelt und dass wir mehr Fans gewinnen, dass es popularisiert wird und so weiter und so fort. Und die NBA wird's machen. Die werden nach Indien gehen, die gehen in Mexiko, das wissen wir ja alles.
Ja.
Und das können aus meiner Sicht keine FIBA nicht sagen, ja, also das kann die NBA ruhig machen, aber alle anderen, also die müssen schon so funktionieren, wie wir das sagen. Und für uns ist total wichtig, dass wir 3 oder 4 Mal im Jahr spielen mit Nationalmannschaften, wo dann halt die zweite bis dritte Garde gegeneinander spielt, um was man keiner so richtig versteht. Und dann beim großen Turnier hoffen wir, dass dann alle wieder dabei sind. Das so kann es nicht funktionieren.
Apropos großes Turnier, Marco, nächstes Jahr Basketball-Weltmeisterschaft in China. Deutschland hat sich qualifiziert, hurra. Ihr habt ja einen chinesischen Sponsor, ihr habt ja sehr, sehr gute Verbindungen nach China. Wirst du das dann im kommenden Jahr verbinden, die WM besuchen?
Absolut, und, ja? Absolut, okay. Ja. Ich hatte jetzt noch nicht durchgeplant sozusagen, aber das will ich auf jeden Fall.
Okay.
Und, ich glaube, dass das auch, das Spielen spüren wir auch im Spielermarkt, das ist in China die populärste Sportart. Das ist, die spielen es noch ein bisschen anders, sage ich mal, und das ist auch ein anderer Aufbau und das ist auch, der chinesische Sport kommt grundsätzlich aus einer ganz anderen Tradition heraus, also der chinesische Spitzensport, als das vielleicht in Europa oder auch in Amerika der Fall ist. Aber das ist wir spüren die Chinesen auch im Spielermarkt, weil natürlich viele erstklassige, vor allem Amerikaner, die höchsten sozusagen Ansprüchen genügen, die finden mittlerweile nicht mehr den Weg in die NBA, wo sie dann, sondern oder auch nach Europa, sondern die gehen halt nach China, weil da sehr, sehr gutes Geld bezahlt wird.
Und ich habe auch gehört, dass die Liga dort so ein bisschen professionalisiert werden soll, also längere Saisons sollen eingeführt werden. Normalerweise ist, glaube ich, die chinesische Saison, glaube ich, nur 4 Monate oder irgendwie sowas. Oder
und noch stark limitiert vom Ausländerspot her, genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also das soll irgendwie ausgeweitet werden. Da besteht auch eine gewisse Gefahr wieder für uns europäische oder speziell deutsche Vereine, weil so viele Spieler dann eventuell auch nach China gehen. Ne? Wir haben die Konkurrenz einerseits von der G-League, wir haben dann die Konkurrenz aus China. Gibt es da eine gewisse Sorge, dass das auf Dauer den Markt so ein bisschen ausdünnen könnte?
Ja, die Sorge gibt es nicht, sondern das ist ein ganz realistisches Modell. Das wird so sein. Und deshalb, das ist die zweite Aufgabe, die ich massiv kritisiere, Richtung FIBA. Auch da hat die FIFA im Fußball geschafft, ein System zu schaffen, wie alle Clubs die Spieler entwickeln, letztlich auch daran partizipieren und somit auch ein Interesse haben, Spieler weiterzuentwickeln, weil sie diese Einnahmen, die sie daraus generieren, wieder reinvestieren können damit ihr Jugendprogramm oder ihre Nachwuchsförderung weiterläuft. Und wir haben jetzt die groteske Situation, dass Topspieler, die über Jahre in einem Programm in Europa oder auch woanders gewachsen sind, in die NBA gehen, im Prinzip für null. Also die NBA, die kräftigste Organisation, wirtschaftlich kräftigste Organisation mit großem Abstand, steckt im Prinzip keinen Cent in Spielerentwicklung. Also das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Für uns wird, wir haben unsere Positionierung jetzt wirklich, ich muss es so deutlich sagen, ganz klar gefunden. Wir werden weiter Spieler entwickeln und wir werden auf allen Ebenen darauf drängen, dass diese Spielerentwicklung auch anerkannt wird. Und zwar nicht nur mit Schultergeklopfe und Mensch, super, wie viele Nationalspieler ihr uns hier immer abliefert. Und ist es nicht toll, dass der Moritz Wagner jetzt bei den Lakers spielt, sondern auch dahingehend, dass der Club, der ausbildet, der diesen Aufwand, diesen enormen Aufwand leistet, der damit auch einen hohen Beitrag für diese Sportart leistet, dass der auch irgendwas davon haben muss. Das sind dicke Bretter, aber da müssen wir ran.
Okay, nachvollziehbar. Marco, ganz lieben Dank. Zum Ende unseres Gesprächs gibt's die Überraschungsfrage. Hat mit Basketball gar nichts zu tun. Wenn du nicht in Berlin wohnen würdest, in welcher deutschen Stadt würdest du dann wohnen wollen?
Ach du liebe Zeit. Jetzt normal hätte ich jetzt spontan sofort gesagt am Meer. Ne? Mhm. Es ist ja jetzt so, dass es in Deutschland kein Meer gibt. Also so ist es ja jetzt.
Moment,
nicht.
Wir haben die Nordsee und wir haben die Ostsee. Das ist dir schon bewusst.
Ja, sage ich ja. Aber wenn ich Meer meine, meine ich.
Du meinst das Mittelmeer.
Da meine ich sowas Blaues. Und nicht sowas Schwarzes. Da meine ich sowas Blaues.
Oh, das dürfen die in Lübeck aber nicht hören, nur dass die Ostsee
nein,
schwarz ist.
Nein, ich bin leidenschaftlicher Nordseegänger. Ich finde es ganz toll da oben. Aber wohnen ist nochmal was anderes.
Okay.
Schwierig. Ich glaube, ich finde Hamburg noch eine ganz gute Stadt. Und insofern wäre es auch gut, wenn wir die auch bald in der ersten Liga begrüßen können.
Ja, das Projekt, wie will ich sagen, lässt sich ein wenig Zeit, aber so richtig Erstliga-Format sehe ich da auch noch nicht.
Hat andere Prioritäten.
Ja. Gut, Marco, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich drücke die Daumen. Wir alle drücken die Daumen natürlich für den Eurocup-Auftakt gegen Bursa und dann geht es ja auch schon weiter mit Pokal und jetzt geht es wieder ja, zweimal die Woche Alba Berlin. Vielen Dank für deine Zeit. Auf bald.
Vielen Dank.
Ja, bis bald. Danke. Ciao.
Ciao. So, man muss vielleicht an der Stelle auch noch ganz kurz erklären, was Alba Berlin tun muss, um in die Euroleague zu kommen, weil das ist ja nicht so verwegen.
Nee, das ist überhaupt nicht verwegen.
Nee.
Fakt ist, der FC Bayern München hat eine Wildcard. Correct. Das heißt, die werden
noch
auch
für 3 Jahre.
Genau, die werden auf jeden Fall Euroleague spielen, auch wenn sie nicht deutscher Meister werden.
Mhm.
Sie haben aber der Euroleague abverlangt.
Wie in einem Interview in der besten Zeitschrift der Welt zu entnehmen war.
Dass ein weiterer deutscher Verein, also für den Fall, dass sie Meister werden, brauchen sie ja die Wildcard nicht, dass dann ein weiterer deutscher Verein in die Euroleague kommt. Also die Wildcard quasi übertragen wird, wenn man so will.
Genau.
Wenn
wir eine Neuauflage des Finals vom letzten Jahr haben,
wäre das so, dass Alba Berlin
in der Euroleague spielen
würde, ob sie nur Meister werden oder nicht. Wenn Bamberg ins Finale käme,
dann wird's spannend.
Wird's spannend, weil die Bamberger spielen ja in der Champions League und haben sich dort
ins Finale gegen die Bayern kommen würden, muss man sagen.
Ja, ins Finale gegen die Bayern kommen würden.
Genau. Oder Meister werden.
Genau, oder Meister werden.
Geht ja auch.
Sie haben einen 5-Jahres-Vertrag mit der Champions League, aber da steht wohl auch drin, dass sie im Bedarfsfall Euroleague spielen könnten. Also da gibt's ein kleines Exit-Türchen. Jetzt wären sie aber nach allgemeinem Verständnis mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nach einem Jahr die Champions League wieder verlassen würden. Und es kann aber natürlich sein, dass das Interesse des Hauptsponsors von Bamberg dann plötzlich wieder erwacht.
Das kann natürlich ganz schnell gehen.
Und andererseits, auch für den Fall, dass sie Vizemeister werden, die Euroleague sagt, ja, aber mit der Wildcard dann nach Bamberg, das sehen wir anders, wir geben sie doch nach Berlin. Weil natürlich da wieder von Bertomeu das Metropolendenken einsetzt.
Ja, dann wird's kompliziert.
Aber mal abgesehen davon sehe ich Bamberg selbst als Meister / Vizemeister, wenn Bayern Meister würde, nicht in der Euroleague.
Nee.
Nein.
Glaubst du nicht, dass sie nochmal den Reset-Knopf drücken würden?
Ich glaube dann nicht in dem Jahr. Also
okay. Ja, es würde sehr schnell gehen.
Und dann wird das Feld schon dünn. Wer soll dann Euroleague spielen? Also wenn Vizemeister Oldenburg, spielen die dann?
Haben auch schon Euroleague gespielt.
Ja, genau. Ja. Aber spannende Sache. Und wenn Alba, also hat durchaus Möglichkeiten, dann in der kommenden Saison auch dort zu spielen. Und das würde die Euroleague super finden, weil die mögen natürlich Metropole, die mögen die Halle. Auch wenn, wie Marco gerade gesagt hat, dort natürlich auch zwischendurch mal Konzerte stattfinden und das Ganze mit den Terminen super schwierig ist.
Genau, aber es gibt ja die Ausweichhalle, die Max-Schmeling-Halle.
Eigentlich die wahre Basketballhalle.
Die wahre Basketballhalle ist.
Da
spielen sie beispielsweise Pokal-Achtelfinale gegen Bayreuth.
Das ist eine super Halle.
Das ist eine super Halle, das ist was für dich. Warum wurde die eigentlich gebaut?
Warum die Max-Schmeling-Halle gebaut wurde?
Ja. Das ist eine perfekte Frage für dich.
Darf ich denn wissen, wann sie gebaut wurde?
Sie wurde gebaut, die Eröffnung fand 1996 statt. In Anwesenheit des Namensgebers Max Schmeling. Aber es gab einen Anlass, warum die gebaut wurde. Und es ist genau dein Thema, Körni. Warum
mein
die
Thema.
Gebaut wurde. Genau dein Thema.
Ich habe nicht so viele Themen.
Aber das ist eins davon.
Poker. Nein.
Was gibt's noch? Olympia.
Olympia? Ja, ich habe an Olympia gedacht, aber Olympia war 96 in Atlanta.
Ja, aber es ging um die Olympia-Bewerbung 2000.
Yikesy-Bikes.
Ja, Berlin hat sich damals beworben und das war eines der wenigen Projekte, die da umgesetzt wurden.
Ah. Ja gut, das können wir alles vergessen mit Olympia wieder in Deutschland. Das
glaube ich auch.
Wird es nie wieder geben. Hauptsache, wir haben diese bräsige Fußball-EM in Deutschland.
Diese bräsige.
Ja, das, wenn ich das Wort Sommermärchen noch einmal höre oder geschrieben lese, kriege ich die Pimpernellen. Sommermärchen 2024. Krieg Juckreiz.
Was ich lehne sie einfach nur ab.
Boah, ich hoffe, dass das der verregnetste Sommer der Welt wird. Wenn nicht der Klimawandel bis dahin schon so fortgeschritten, dass eh alle Stadien, zumindest in Küstennähe, unter Wasser stehen.
Immerhin hat die Olympia-Bewerbung uns diese schöne Max-Schmeling-Halle gebracht. Ja, also genau. Berlin ist schon gut aufgestellt, was Sportstätten betrifft, beziehungsweise was Basketball-Sportstätten betrifft, sollten sie Euroleague spielen. Max-Schmeling-Halle ist ja Euroleague-tauglich, oder?
Absolut.
Ist die 10.000 plus? Ja, schon, oder?
Ja, ich glaube, sie ist knapp unter
Kapazität 10. Kapazität 11.9 maximal 11.9? Steht jetzt da auf der berühmten Seite mit auf D.
Was würden wir nicht ohne Wikipedia machen? Ja. Ich glaube, wir würden nicht mehr existieren. So, du hast gerade schon gemerkt, Alex, wie fandst du die Überraschungsfrage?
Fand ich gut.
Sollen wir das einführen?
Klar.
Immer Ende eines Gesprächs.
Ist das der Nachfolger des Überraschungsanrufs? Oder?
Ja.
Wir haben schon wieder so viel Zeit vorbei.
Wir machen jetzt den Überraschungsanruf auch noch.
Machen wir auch noch?
Ja, der darf ja nicht in Vergessenheit geraten.
Also okay, ruf ihn an und sag mir nicht mal, wer es ist. Kriegst du das hin? Wäre gut, wenn es jemand ist, mit dem wir noch ein bisschen...
Ich kriege halt eine WhatsApp von unserem neuen Experte.
Aha.
Oh, hört ihr das Bimmeln?
Grüße an Alex vom Ton. Wir hören das Bimmeln, ja. Ich glaube schon.
Das ist eine WhatsApp von unserem neuen Experten.
Oh.
Für den Bereich...
Oh, internationaler Basketball.
Internationaler Basketball. Er war letzte Woche unser Gesprächspartner.
Deutsche Basketballmeister.
Amtierender.
Amtierender deutscher Basketballmeister Anton Gavel wird ab sofort bei den Spielen der Euroleague des FC Bayern München.
Ist groß, groß.
Als Experte / Co-Kommentator agieren. Das Jobangebot wurde hier ausgesprochen und ich glaube, keine 48 Stunden später wurde es eingetütet.
Vielleicht sollten wir Agenten werden.
Eigentlich müssten wir beteiligt werden an dem Ding. Mhm. Da müssen wir mit unserem Head of Life reden.
Mhm.
Also, da sind wir zu brav für, ne?
Ja, wir haben weder Sponsoren noch Beteiligungen, haben wir eine Agentur.
Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Zusammenarbeit mit der besten Zeitschrift der Welt für diese Saison?
Da muss ich erneut Kontakt aufnehmen.
Das hattest du letzte Woche schon.
Oder vielleicht soll Kontakt mit mir aufgenommen werden.
Ja, oder man muss ja auf den Sponsor zugehen. Das ist so, jetzt machen wir Überraschungsanruf. Aha. Ich denke, er wird da sein. Ich rufe natürlich den dann von dem... Überraschungsanruf! Schön in der Leitung bleiben. Schön. Du hast keine Zeit. Sag mir, du hast keine Zeit. Das glaube ich nicht. Ja? Geht's überhaupt los?
Ja, sehr gut.
Also, vielleicht hat man das schon... Hat man was gehört? Ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich unser allseits geschätzter Coach Koch. Coach!
Körni, Alex, hi.
Hey, guten Tag.
Coach Koch aus unserem Telekom-Sportteam, der zweifache Trainer des Jahres. Und wie wir gelernt haben, Coach, letzte Woche war Anton Gavel hier zu Gast.
Oh ja.
Und weißt du, was er uns erzählt hat?
Mir wurde es schon kolportiert.
Ja.
Aber ich würde es trotzdem gerne nochmal aus eurem berufenen Munde hören.
Wir haben ihn ja gefragt, wer war denn so dein härtester Trainer? Und tatsächlich, natürlich hat er so, ja klar, Sveti und so, Sveti. Aber Coach Koch. Damals in Gießen. Das wäre im Training ein harter Hund gewesen. Der hat die Jungs gescheucht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so einer warst.
Doch. Also erstens, zwei Dinge. Erstmal hat John Wooden einen legendären Satz gesagt: Never let the other team outcondition you.
Okay.
Du darfst niemals verlieren, weil die anderen physisch besser in Schuss sind als deine Mannschaft. Zweitens, wir hatten damals zu diesem Zeitpunkt in Gießen natürlich ein extrem junges Team auch. Und mit denen musst du hart trainieren, dass sie sich weiterentwickeln. Also ich bitte dich.
Ja. Gut, also das hast du dann später bei anderen Mannschaften nicht mehr so gemacht? Doch.
Doch. Also gewisse Dinge behältst du ja bei. Aber ich glaube nicht, dass ich mit älteren Spielern auch in der Form gemacht habe. Du musst ja vorsichtig sein. Das ist ja... Du musst ja ein gesundes Gleichgewicht zwischen Belastung und Regeneration wahren. Und das ist schon was anderes, wenn du Jungs hast, wie Anton, der damals 18 war, oder Anfang 20, 18 war er nicht, ich glaube, er war 19
rum
war
er. 2004, ja, 84er Jahrgang. Ja.
Genau, 24.10.84 geboren, wow. Also als wir die Saison angefangen haben, war er 19, wurde dann schnell 20. Und wir hatten ja auch noch junge Amerikaner, Lou und Chuck waren ja damals auch noch keine alten Knöpfe und die waren ja auch alle heiß und die wollten. Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt eine Mannschaft hast, wo 3/4 des Teams jenseits der 30 sind. Das ja.
Du wolltest doch einfach verhindern, dass die abends um die Häuser ziehen. Die sollten
Todes. Das haben sie trotzdem gemacht.
Das hat er ja auch angedeutet.
In diesem Alter kannst du sie nicht so kaputt trainieren, dass sie abends nicht trotzdem noch auf die Walz gehen.
Wer war denn der junge Tonno Gavel? Er hat ja angedeutet, dass er vielleicht auch mal den einen oder anderen Ausflug gemacht hätte in diese Richtung.
Ja.
Ja.
Also der junge Tonno Gavel war jemand, der in der Halle super professionell war, super hart trainiert hat, super konzentriert trainiert hat und der aber auch jemand war, der das Leben abseits des Basketballs durchaus zu genießen wusste, auch zum Teil mit seinen Mannschaftskameraden. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Ich will jetzt einfach mal hier die Gelegenheit nutzen, um einfach mal zu sagen, dass ich Tonno Gavel sowas von schätze, dass ich Tonno Gavel liebe, dass es ein wundervoller Spieler, ein wundervoller Mensch ist, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und
er dir.
Es mir sehr weh tut, ihn nicht mehr auf dem Feld zu sehen. Ich habe ihn im Sommer getroffen. Wir haben uns einen Moment lang unterhalten und da hat er schon angedeutet, dass er aufhören würde. Also Tonno Gavel ist ein ganz, 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 ganz großer.
Und wenn du den Dienstplan gesehen hast, dann weißt du, dass er nun Teil des Telekom-Sportteams geworden ist.
Ja. Das habe ich gesehen und das freut mich natürlich riesig.
Er wird deinen Posten übernehmen.
Nee, ich hab gehört, dein. So kriegen wir wieder unterschiedliche Sachen erzählt, siehst du?
Coach, du bist ja auch aktiv, also du bist ja auch in dieser Saison nochmal mehr aktiv für uns, weil du dich um redaktionelle Inhalte kümmerst, den Überblick behältst, uns alle berätst, was so gerade abgeht in der Liga. Dementsprechend ist es natürlich für uns ein leichtes, heute beim Überraschungsanruf dich einfach zu fragen, was hängen geblieben ist aus deiner Beobachterperspektive.
Du warst in Ludwigsburg.
Vom ersten Spieltag.
Ich war in Ludwigsburg, Alex, und in Göttingen.
Ah ja, gut, Göttingen, stimmt, ja.
Fange ich mal mit den beiden Spielen an, die ich selbst kommentiert habe. Sehr gerne. Also Ludwigsburg, muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht. Ich war der Meinung, die haben viel Qualität verloren, gerade mit Thomas Walkup, mit Elgin Cook, ob das wieder so funktionieren wird. Klar, John Patrick hat mit Ledbetter und Jones schon wieder zwei Jungs aussortiert, kennen wir ja. Verpflichtung von Barkwe ist ein Riesenplus für die, einfach weil er von seiner athletischen Spielweise natürlich in dieses System von JP passt wie die Faust aufs Auge.
Ist er 100% fit? Weiß man das?
Also er sah ordentlich aus in diesen 25 Minuten, die er gespielt hat.
Fand ich auch, ja.
Er hat den Ball sehr gut aus der Halbdistanz geworfen, was aber ein bisschen auch damit zusammenhing, wie die Pick-and-Roll-Verteidigung von den Frankfurtern aussah. Ich glaube schon, dass er gegen andere Arten von Pick-and-Roll-Verteidigung mehr wieder zum Brett rollen wird. Karim Jallo sensationell.
Ja.
Sensationell, bin ich mal sehr gespannt, hat seine besten Minuten gehabt als Small Ball 4. In München hieß es ja immer, er ist eine 2-3. Ich glaube, von Patrick spielt ja insgesamt kleiner. Mal gucken, ob das so weitergeht. Und dann haben sie halt noch diesen kleinen Jordan Crawford, der mal 11 Assists gespielt hat.
Wahnsinnspässe dabei.
Der ist wirklich 1,68.
Und nur ein Vertrag bis November, ist das korrekt?
Er hat nur einen Vertrag bis November und ich behaupte mal, wer in Ludwigsburg andere, die einen längerfristigen Vertrag haben, outperformt, der wird bleiben. Hm. Und das wäre eigentlich auch zu wünschen, weil wir alle suchen ja auch nach Unterhaltungsfaktoren.
Ja.
Und der Bursche ist ein Unterhaltungsfaktor. Frankfurt sah noch nicht so rund aus. Also Tess Robertson.
Wahnsinn, auch wieder.
Derjenige, der kämpferisch mit seiner Einstellung sowas von vorangegangen ist. Also dem hat man richtig diesen Kampfes- und Siegeswillen ablesen können und er hat es auch diese Intensität in Leistung umsetzen können. Da war aber zu wenig. Ja, Brady Haslett, von dem ja Jerry Stackhouse gesagt hat, der beste Schütze der Welt, lass ihn jederzeit gegen Steph Curry antreten. 0 von 4 auf dem Feld, keine Punkte. Der kann sich sicherlich keinen eigenen Wurf kreieren. Und wenn andere Mannschaften dem so auf den Füßen stehen wie Ludwigsburg, bin ich mal gespannt, wie er in der Liga zurechtkommt.
War gleich eine gute Taufe für ihn dann.
Ja, genau. Und
dann warst du in Göttingen.
Dann war ich in Göttingen.
Du kommst rum.
Ja, nicht jeder hat das Privileg, nicht reisen zu müssen, so wie du, dass er immer nur Ulm und München machen darf.
Also ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf, das ist, sage ich so, wie es ist.
Nein, also, der sucht sich das alles selber aus.
Ja, weißt das du stimmt. Das.
Also, kommen wir zu Göttingen gegen Bonn.
Ja.
Göttingen hängt halt sehr am Topf von Michael Stockton.
Mhm. Und das war auch
die Geschichte, die Geschichte des Spiels. Also Michael Stockton hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, hat selbst gescored, hat die anderen in Szene gesetzt und zweite Halbzeit hat Bonn da einfach die Schraubzwingen deutlich enger gefasst und dann war mit der Göttinger Offense nicht mehr wirklich viel los. Carter ist eine Konstante. Von den neuen Ausländern hat Williams in der zweiten Halbzeit gut gespielt, nachdem er in der ersten Halbzeit eigentlich ein Komplettausfall war, aber von den anderen neuen Ausländern kam da deutlich zu wenig. Also die müssen sich sicherlich noch ein Stück weit an die Liga gewöhnen, das sagt auch Johann Reuters. Und dann haben wir die Bonner, die halt die Bonner sind. Sehr solide, auf allen Positionen doppelt besetzt. Und genauso wechselt Krunic auch immer. Der für den, dieser für jenen. Rashad James ist ein sehr explosiver Scorer. Für Bonner Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu sehr ein 1-gegen-1 Spieler. Das muss man sehen, wie sich das einpendelt in der Saison. Und Charles Jackson am Brett ist halt wirklich ein Packer. Also der Typ ist mit 2,8 gelistet, aber er ist ein Schrank und er wirkt auch größer. Und gegen den hatte Göttingen, man muss es so einfach sagen, physisch kein Gegenmittel.
Mhm.
So.
13
Jetzt könnt ihr mich zu anderen Spielen fragen, die ich nicht kommentiert habe. Ich hab Ulm, München natürlich am Freitag gesehen, am Samstag und am Sonntag habe ich logischerweise nichts sehen können, weil ich ja selbst kommentiert habe. Soll ich was zu Ulm gegen München sagen?
Natürlich, gerne. Du bist ja heiß, du, man merkt ja diese Saisonstar, der kommt aus den Blöcken mit einer Geschwindigkeit, das ist ja Wahnsinn.
Es ist fast schon der dritte Fehlstart wie bei Jürgen Hinsen. So.
Ob den noch jemand kennt, Coach, den kennen nur wir noch. Jürgen Hinsen. Frag mal die jungen Leute, ob sie Jürgen Hinsen kennen. Die jungen Leute, nicht Alex.
Alex ist deutlich jünger als wir beide. Alex ist deutlich jünger als wir beide. Und ich würde ihn im Gegensatz zu uns zu den jungen Menschen zählen.
Kennst du denn die Fehlstartgeschichte von Jürgen Hinsen?
Nein. Ganz klares Nein.
Siehst du?
Come on, Alex.
Hey, das ist U50.
Du kennst die österreichische Kugelstoßmeisterin aus dem Jahr 1986 und so ein Quatsch alles. Das weißt du nicht.
Erzähl mir mal, vielleicht weiß ich es und hab's gerade vergessen.
Jürgen Hinsen damals im olympischen Zehnkampf gegen Daley Thompson.
Legendär.
Und
welches Jahr sprechen wir?
1984.
1984, genau.
84 L.A.
L.A.
Ich bin bei 88 Ben Johnson bin ich eingestiegen.
Und Jürgen Hinsen war einer der Favoriten auf den Zehnkampftitel. Und
Leute, da war ich drei.
Der begeht 3 Fehlstarts über 100 Meter. Und das wird deswegen.
Ja, irgendwie kommst du aber trotzdem bekannt vor.
Ja. Gut, und das war eben ein Trauma für ihn. Das hat ihn, glaube ich, bis zum heutigen Tag verfolgt ihn das. Der kommt immer noch zu spät aus den Blöcken. Ja, genau. Also Coach.
Okay, Ulm-Bayern.
Was ist dir aufgefallen?
Viel Spannendes dabei, fand ich auch. Also, ich finde, Thorsten Leibenhardt hat nicht Unrecht, wenn Thorsten sagt, wir haben das Spiel mehr verloren, als die Bayern es gewonnen haben. Ich fand, Ulm war ein bisschen zu viel Brechstange, ein bisschen zu viel Kopf durch die Wand, ein bisschen zu hektisch in der Schlussphase. Da war mehr drin. Ich bin mal sehr gespannt auf Miller in the long run, ob man mit so wenig Wurf in der Liga als Point Guard trotzdem eine dominante Rolle spielen kann. Green ist natürlich einer, den können wir jetzt schon mal für die Top 10 jede Woche buchen, oder?
Es wirkt so zumindest, ja.
Ja. Ansonsten finde ich die Ulmer interessant. Sie sind halt ein bisschen klein. Das haben sie auch gemerkt, haben beim Rebound ein bisschen auf die Ohren bekommen. Für mich aber definitiv eine Playoff-Mannschaft. Die Bayern, was die halt auszeichnet, finde ich, ist diese unfassbare Ruhe in jeder Aktion, die vor allen Dingen von Jovic und Koponnen ausgeht.
Ja. Ja? Wir freuen uns beide auf Jovic, haben wir vorher schon gesagt. Wenn der mal ein Jahr hat, wo er komplett fit ist, das wäre ihm zu wünschen. Und dann ist er natürlich ein ganz anderer Spieler. War mal unsere Amateuranalyse.
Ja. Trotzdem fehlt mir bei Bayern noch so ein bisschen, ich kann noch nicht greifen, was ist die Identität dieser Mannschaft. Mhm. Die wird sich sicherlich auch nochmal verändern, wenn Derrick Williams dazukommt.
Ja.
Wobei ich eigentlich täglich darauf warte, dass der Verein das jetzt mal offiziell bekannt gibt.
Ja.
Wisst ihr da mehr?
Nein. Der muss einfach noch einen Medizintest absolvieren.
Ja, das weiß ich, aber...
Und der war halt krank. Und solange man krank ist, kann man nicht aufs Ergometer.
Genau.
Er würde auch eine athletische Komponente bringen, die sie bisher halt, Booker... Sie sind nicht unathletisch generell, muss man sagen. Also,
nein, das sind sie sicherlich nicht. Ich kann aber noch nicht so wirklich greifen. Bamberg hatte unter Trinchieri einen Spielstil, den konnte man packen, den konnte man greifen, da konnte man sagen, das ist es, das ist die DNA dieser Mannschaft. Ja? Mhm. Und Berlin hat das unter Aito genauso. Ich finde auch, dass Ulm das in den Thorsten Jahren mit Thorsten hatte und hat. Und bei Bayern weiß ich noch nicht genau, was es ist. Ja? Aber die haben natürlich schon eine brutal talentierte Truppe zusammen. Keine
Absolut, Frage. Ja. Also Defense könnte da schon ein Punkt sein bei den Bayern, weil so wie sie in den Playoffs unter Radonjić verteidigt haben, das war schon ein anderes Level einfach in der Liga, als sie diesen Lauf hatten. Wenn sie das irgendwie wieder aufs Parkett bringen und auch in der Euroleague, dann finde ich das schon sehr spannend, wenn er mit diesen athletischen Spielern so gute Defense wieder spielt.
Ja. Coach, meine Apple Watch sagt mir, es ist Zeit aufzustehen. Das heißt also, wir haben ja ganz schön lange gesessen.
Ich habe noch eine Frage an den Coach.
Ja.
Wir haben einen neuen Spieler, der in die Liga zurückkam, zu Bamberg, den der Coach sehr gut kennt. Tyrese Rice.
Ja.
Hast du ein bisschen sehen können? Würzburg-Bamberg oder Game Report zumindest? Highlights, Verzeihung.
Ich hab die Highlights gesehen und so ein bisschen gehört, dass Tyrese insgesamt eine durchwachsene Partie hatte. Ist das so richtig, Körny? Du hast es ja kommentiert.
Also er hat ein gutes Auge, er ist immer noch schnell, aber er hat noch keinen Rhythmus gehabt.
Crossover durchblitzen lassen.
Ja. Man merkt natürlich schon, dass der in der Offensive da viel verändern kann, aber...
Erzähl uns doch ganz kurz, wie tickt der? Wann ist der glücklich? Wann ist der am effektivsten?
Also, der ist erstmal ein Basketball-Junkie. Also Tyrese ist jemand, so war es zumindest... das ist ja jetzt auch 8 Jahre her, als er bei mir war, der guckt sich ein NBA-Spiel an, aber nicht zur Unterhaltung. Der guckt sich ein NBA-Spiel an und spricht am nächsten Tag die Coaches an und sagt, habt ihr das auch gesehen? Oder ich habe gestern das und das gesehen, was denkt ihr dazu? Mhm. Also er hat einen extrem hohen Basketball-IQ und dem brauchst du nicht zu sagen, wo der Ball in der Offense hin muss. Also Tyrese weiß genau, wo das Mismatch ist. Und er weiß genau, welchen Playcall er dafür machen muss. Und er ist so smart, dass er, wenn er weiß, das Mismatch ist da, dass er einen Play nimmt, wo das Mismatch nicht die erste Option ist oder das Matchup, wo er hingehen will, nicht die erste Option, sondern die zweite Option ist und sagt im Huddle den Jungs zuvor, wir laufen jetzt das Play, aber wir lassen die erste Option verstreichen und gehen dahin. Super, super smart.
Mhm.
Ja? Der ist sicherlich super effektiv in Transition. Also als wir damals die Vorbereitung mit ihm gespielt haben, haben wir ihn The One-Man-Fast-Break genannt. Also der hat den Outlet-Pass gekriegt und dann hat er einen Gang höher geschaltet und dann hat er mit Ball die Jungs ohne überholt.
Mhm.
Jetzt ist er natürlich mittlerweile...
31, glaube ich, ja.
31. Mhm.
31.
Mhm. Weiß ich nicht, wie viel Speed er da noch hat. So insgesamt ein bisschen introvertierter Typ, aber höchsten Respekt war ja viele Jahre alleinerziehender Vater. Ich weiß nicht, ob der Kleine jetzt wieder mit dabei ist.
Aber der müsste mittlerweile auch schon erwachsen sein, glaube ich, weil ich kenne ihn teilweise immer noch als alleinerziehenden Vater schon seit ewigen Jahren. Aber der ist bestimmt schon.
Der Kleine müsste jetzt 11 oder 12 sein.
Echt? Dachte älter.
Ja.
Gut, Coach, das war der Überraschungsanruf. Er soll enden mit der Überraschungsfrage. Eine Rubrik, die wir gerade eingeführt haben, übrigens bei Marco Baldi. Das ist eine Frage, die hat mit Basketball nichts zu tun. und die wird immer auch ein bisschen anders lauten. Bei dir habe ich mir gedacht, wir fragen dich mal, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest mit Sport und Basketball darfst du jetzt nicht nennen,
ja,
und du wüsstest, ja, ich kann erfolgreich, also du hast eine Sportart frei, wo man dir sagen würde, wenn du die machst, dann wirst du richtig, richtig gut und erfolgreich. Mhm. Welche Sportart würdest du wählen? Basketball darfst du nicht wählen.
Ja, ich glaube Tennis.
Ah, oh, Tennis, okay.
Ja. Ich glaube Tennis, weil ich finde, Tennis unglaublich viel Tradition hat. Mhm. Also Grand Slam, da gibt es nochmal was so ein bisschen obendrauf kommt, weil du sehr viel reisen kannst beim Tennis. Du spielst Turniere all over the world. Und,
aber du bist Einzelsportler dann natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, du bist ja eigentlich ein Teamplayer, aber gut, habe ich mich wahrscheinlich vertan.
Nein, also, also als Mannschaftssport, bin ich halt auf Basketball so fixiert, ja, sage ich ganz ehrlich, dass
schwer,
mir da
schwer was anderes wirklich
schwer fallen würde. Also, ja, dann würde ich da am ehesten dann schon ganz profan mit Fußball antworten. Ja?
Mhm. Aber okay, das schneiden wir jetzt dann raus.
Ja, das schneidest du raus, genau.
Coach, News. Das war sehr lieb, sehr nett, dass du kurz Zeit gefunden hast. Wir wünschen dir von Herzen eine gute Woche. Wo wirst du hinfahren?
Eine gute Saison, jetzt geht's ja richtig los.
Ja. Ich bin diese Woche tatsächlich so privilegiert wie du und muss nur zweimal nach Frankfurt. Ich mache morgen Frankfurt gegen Turin, den Eurocup-Auftakt. Super interessant natürlich, Turin. Absolut. Mit Larry Brown als Coach. Ja. Am Samstag dann in Frankfurt ein sehr interessantes Pokalspiel, die Skyliners gegen Ulm.
Oh, okay.
Ah, Pokal ist ja auch wieder, es ist ja Wahnsinn.
Es ist feuerfrei aus allen Rohren.
Ja,
gut, alles klar, so Coach, gute Zeit, auf bald.
Vielen Dank, schöne
Macht's
Grüße.
Gut, Jungs. Ich wünsche euch was, ciao.
Danke, ciao. Ja, da mache ich doch direkt.
Genau. Aloha, hey. Das war Abteilung Basketball Runde 2. Ich weiß, manche werden ihn hören, diesen Podcast, und es sind schon viele Dinge passiert, denn wir haben Eurocup am Dienstag und Mittwoch, wir haben Bundesliga am Mittwoch, wir haben alles Mögliche. Und dann das Pokalwochenende.
Pokalwochenende, dann nächste Woche geht die Euroleague los. Alles live bei Telekom Sport. Teilweise auch mit Kommentator Michael Körner.
Teilweise.
Hm. Also eigentlich machst du jedes Spiel.
Das heißt, nächste Woche Dienstag gibt es viel zu besprechen bei unserer dritten Ausgabe. Und ich habe auch schon eine Vermutung, wen wir da noch mit zuholen könnten. Aber
sagst du mir das auch, oder?
Nein, das sage ich dir nicht. Ich hab nur so einen blöden Schlusssatz gesucht. Ich weiß es selber nicht.
Bis dahin. Wundert mich nämlich auch.
Gut.
Dann gute Zeit.
Guten Tag.